In Grad Global, dem Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, sprechen Menschen mit Ideen für eine gerechte und klimafreundliche Zukunft. Denn Entwicklung und Klima müssen wir zusammen denken und dort handeln, wo es am dringendsten ist. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global. In Grad Global, dem Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, spreche ich mit Menschen, die Ideen und Visionen haben für eine gerechte und eine klimafreundliche Zukunft. Ein ganz wichtiger Bestandteil für diese gerechte und klimafreundliche Zukunft ist Wasser. Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen der Welt und hier bei uns denken wir, wenn wir ehrlich sind, glaube ich, gar nicht so viel über Wasser nach, denn es läuft mutmaßlich kostenlos aus unseren Wasserhähnen. Es gibt keine Zapfsäulen, an denen wir täglich sehen, dass dieses Gut teuer und knapp wird. Dabei ist auch Wasser endlich. Und in vielen Gebieten der Erde wissen Sie auch schon, was das bedeutet. Wenn Wasser nur in geringen Mengen zur Verfügung steht, im globalen Süden, dann müssen Menschen oft kilometerweit laufen, um an Wasser zu kommen. Und dann ist das noch nicht einmal sauber. Heute geht es in unserer Folge, Sie können es sich denken, um Wasser. Im Fokus steht das Dortmunder Traditionsunternehmen Vilo. Dieses Unternehmen konzentriert sich darauf, den Menschen einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit Wasser zu ermöglichen, und zwar weltweit. Welche Rolle KI dabei spielt, wie Vilo das Wasser bewegt, darüber spreche ich jetzt mit Claudia Brasse. Sie ist Vizepräsidentin global für das Nachhaltigkeitsmanagement. Hallo und herzlich willkommen in Grad Global, Frau Brasse.
Hallo, guten Tag, Frau Backhaus.
Lassen Sie uns doch vielleicht erst einmal klären, was Vilo genau produziert. Also welche Lösungen bietet Vilo an?
Ja, also Sie haben das ja eingangs schon so schön gesagt. Vilo ist ein Traditionsunternehmen aus Dortmund. Wir sind ein Wassertechnologiekonzern und ganz konkret produzieren wir Pumpen für alles, was mit Wasser zu tun hat. Mhm. Das reicht von der kleinen Heizungspumpe, die insbesondere in Deutschland eigentlich jeder im Keller hat, über Pumpen für die Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und bis hin zu riesen meterhohen Wasserpumpen für die Wasserversorgung in kommunalen Netzwerken.
Und wozu dienen diese Pumpen? Vor allen Dingen dazu, dass das Wasser sauber ist?
Nein, eigentlich im Wesentlichen für den Wassertransport. Mhm. Also die Pumpen dienen natürlich, Pumpen befördern Wasser und die dienen natürlich deswegen im Wesentlichen dazu, Wasser von A nach B zu bringen. Wir haben auch Lösungen für die Wasserfiltration, aber im Vordergrund steht die Wasserversorgung.
Ich habe ja das Gefühl, wir hier in Deutschland, wir wissen eigentlich diese wunderbare Ressource gar nicht so richtig zu schätzen. Was bedeutet Wasser für uns alle, Frau Brasse?
Ja, da haben Sie recht, obwohl sich das auch ändert, meiner Ansicht nach, so in den letzten Jahren, dass uns auch hier in Europa bewusster wird, wie wichtig Wasser ist und eine funktionierende Wasserversorgung. Und ich glaube schon, dass allen klar ist, dass Wasser letztendlich die Grundlage für Leben ist. Also egal, worüber wir sprechen, Wasser ist immer die Grundlage für ein funktionierendes Leben, die Grundlage für Ernährung, die Grundlage auch für Gesundheit. Das hat ja auch ganz viel mit Hygiene zu tun, dass wir gutes Wasser haben. Also wir wissen alle, was Krankheiten ausmachen in den Ländern der Erde, wo kein sauberes Wasser zur Verfügung steht. Also all das hängt letztendlich mit Wasser zusammen und aus dem Grund ist es auch so wichtig, dass wir uns darum kümmern.
Und wünschen Sie sich manchmal, dass wir alle etwas achtsamer mit Wasser umgehen?
Ja, natürlich. Ja, also das Thema Wassersparsamkeit ist ja immer etwas bitter, weil man sieht, wie viel der Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser ist in den westlichen Ländern und wie viel Wasser zur Verfügung steht im globalen Süden. Da gibt es nach wie vor ein großes Ungleichgewicht.
Absolut. Wollen wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Vorher würde ich gerne mal den Blick auf das Unternehmen richten, denn Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Ihnen im Unternehmen. Also die Ratingagentur EcoVadis hat Vilo auch für das herausragende Nachhaltigkeitsmanagement mit der Platinmedaille ausgezeichnet. Wie sieht dieses Engagement in Ihrem Unternehmen konkret aus?
Ja, also wir bei Vilo, wir haben die Nachhaltigkeitsstrategie tatsächlich als übergeordnete Unternehmensstrategie definiert, was bei unserem Geschäftsmodell auch gut funktioniert, denn unsere Pumpen sind dazu da, Menschen mit Wasser zu versorgen. Mhm. Aus dem Grund haben wir gesagt, Nachhaltigkeit steht für uns eigentlich über allem und alle regionalen und funktionalen Strategien müssen sich an der Nachhaltigkeitsstrategie orientieren. Und das ist so der Kernbaustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Und da drin haben wir verschiedene Zielbereiche definiert. Die einen, die unsere Produkte betreffen und unsere Lösungen, alles, was mit unserem Geschäft zusammenhängt. Dann die Ziele, die ja unsere eigenen Unternehmensprozesse, sowas wie Emissionsreduktion an den Standorten. Und dann noch Ziele, die unser Engagement betreffen, das darüber hinausgeht.
Ich habe das gesehen, alleine wenn man auf Ihre Homepage geht. Also das Wort Nachhaltigkeit findet sich in jedem Satz im Grunde genommen. Also man merkt, dass das, wie Sie gerade sagen, die DNA dieses Unternehmens maßgeblich bestimmt. Wie wirkt sich das auf das eigene Bewusstsein der Mitarbeitenden auch aus bei Ihnen? Also wie wichtig ist das für alle, auch an dieses eine Ziel zu erreichen?
Ja, also ich würde sagen, tatsächlich ist das für alle ein sehr sichtbar. Also wir haben natürlich auch sehr intensiv intern kommuniziert und trainiert. Warum ist Nachhaltigkeit für uns wichtig? Was hat jeder für einen Beitrag dazu? Und wir haben auch Nachhaltigkeitsziele in die Entlohnungsmodelle integriert. Also auch so weit sind wir gegangen, bestimmte Nachhaltigkeitsziele auch an die Entlohnung zu knüpfen. Und
Inwiefern?
dadurch,
Wie funktioniert das, Frau Wasser?
also wir haben tatsächlich das EcoVadis-Rating genommen und haben das Ergebnis oder die Ergebnisverbesserung an den variablen Vergütungsbestandteil geknüpft. Und dadurch sind natürlich alle, auch die, die sonst eventuell nicht ganz so viel Einfluss auf die Nachhaltigkeitselemente, also Entwicklung, Einkauf, das ist ja immer ganz klar, die haben großen Einfluss auf Nachhaltigkeitselemente, aber es gibt ja immer auch Abteilungen, Finanzbereich zum Beispiel, die jetzt nicht so einen direkten Einfluss haben, aber jetzt sind auch die mit im Boot und alle haben eine große Aufmerksamkeit auf das Thema Nachhaltigkeit.
Was für ein guter Hebel. Ist es dann am Ende, ist es dann doch auch häufig das Finanzielle,
Oh ja.
aber wenn das alle mitnimmt, ist das ja schon mal ein wichtiger Hebel. Vilo hat ja die eigenen Ziele der Senkung des CO2-Ausstoßes auch der Science-Based Targets Initiative also vorgelegt. Und da heißt es, dass sie es schaffen können, bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Das ist sehr ambitioniert, also wirklich Netto-Null. Wie will Vilo das schaffen?
Ja, also wir haben ja damit angefangen mit dieser Zielformulierung, dem Arbeiten an dem Ziel im 2022 ungefähr. Und wir sind jetzt, 2020 ist unser Basisjahr, 2030 ist unser erster Meilenstein sozusagen und wir sind jetzt schon bei nahezu 50% Reduktion.
Aber
Also wir
die
sprechen.
zweiten 50% sind immer die schwierigeren, oder?
Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir natürlich, wir sind jetzt 26, wir haben die Konzepte schon in der Schublade liegen. Also insbesondere für die großen Standorte geht es ja jetzt, wie Sie das sagen, so an den schwierigen Teil, nämlich wie kommen wir von den fossilen Energieträgern los, also insbesondere von den Gasheizungen. Ja, also wir müssen ja schon immer noch an einigen Standorten heizen. Und wie kommen wir jetzt vom Gas los? Ein erster Standort in Deutschland ist bereits schon klimaneutral, also wirklich netto null. Die haben das Gas abgelöst durch eine Biogasgeschichte. Und für Dortmund liegt auch schon was in der Schublade. Also ich bin da sehr zuversichtlich bis 2050. Glaube ich, ist das kein Problem.
Ja, ich finde das super, mit so einer Zuversicht ranzugehen. Ich habe mal geguckt, Vilo ist mit über 90 Produktions- und Vertriebsgesellschaften auf allen Kontinenten dieser Erde präsent. Bedeutet natürlich auch, allein Lieferketten ziehen sich wie so ein Wollknäuel einmal um die ganze Erde. Wie funktioniert dieses Nachhaltigkeitssystem oder die Nachhaltigkeitsstrategie, die Sie auch mitentwickelt haben, in diesem komplexen Unternehmenssystem?
Ja, also wir haben uns über die Jahre natürlich entsprechende Strukturen aufgebaut. Auf der einen Seite haben wir verantwortliche Bereiche definiert für die Funktionen, die wesentlichen Einfluss haben. Habe ich gerade schon gesagt, das ist so klassischerweise Produktion, Einkauf, Entwicklung, Produktmanagement, Sales, also die so direkten Einfluss haben, HR natürlich und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir Verantwortlichkeiten definiert nach Regionen. Ja, also wie Sie das sagen, wir sind weltweit vertreten. Wir brauchen auf der einen Seite die Fachperspektive über die Funktion und auf der anderen Seite die Verantwortlichkeiten in den Ländergesellschaften dann. Und so haben wir verschiedene Verantwortlichkeiten definiert. Und wir treffen uns alle 3 Monate mit den entsprechenden Verantwortlichen, um den Zielfortschritt zu besprechen, bezogen auf die Ziele, die wir uns jetzt global und regional gesetzt haben.
Vielleicht können wir noch mal dann auch auf die Ebene darunter gehen. Sie sagen die Produkte auch oder diesen Bereich. Da hatte ich zum Beispiel gesehen, Sie führen auch ein Circular Economy Modell ein. Das heißt, man kann zum Beispiel seine alten Pumpen ich weiß nicht, wieder abgeben oder wie funktioniert das? Also kann man dann zu Ihnen kommen und sagen, das ist meine alte Pumpe, können Sie die bitte wieder zurücknehmen?
Genau, geh bitte einmal tauschen.
Ja, genau, gegen eine neue.
Ja, fast. Okay. Das ist ein Take-Back-Programm, das haben wir bislang allerdings nur in Deutschland und auch in einigen angrenzenden europäischen Standorten, weil da brauchen sie ja auch die Infrastruktur für und die gesetzliche Erlaubnis, das kommt auch noch dazu. Mhm. Und da ist tatsächlich so, dass wir Altpumpen sammeln. Allerdings werden die im Regelfall nicht vom Endverbraucher bei uns abgegeben, sondern von Installateuren, die bei Ihnen dann zu Hause oder in größeren Anlagen Pumpen tauschen, dann mit dem Altgerät dort stehen und im Regelfall geben die das bei ihrem Großhändler ab. Mhm. Weil beim Großhändler bekommen sie das neue Produkt und dann geben sie das alte ab. Der Großhändler sammelt in einer großen Box die ganzen alten Pumpen und wenn die Box voll ist, kommt die zu uns tatsächlich hier nach Dortmund in den Analyse- und Reparaturbereich und dort wird vorsortiert. Es gibt bestimmte Rohstoffe, auf die legen wir sehr viel Wert, die extrahieren wir dann und das andere wird dann nachher sortiert dem Recycler zugeführt.
Mhm. Weil Sie das auch gerade sagten, viele wertvolle Rohstoffe. Es gibt nämlich auch die Kreislaufführung seltener Erden. Mhm. Auch da achten Sie drauf, dass der Verbrauch möglichst gering gehalten wird?
Genau, also wir haben ein großes Projekt, das jetzt auch dieses Jahr tatsächlich skalierbar geworden ist, dass wir die seltenen Erden, also wir brauchen für die Hocheffizienzprodukte, damit unsere Pumpen möglichst wenig Energie verbrauchen, benutzen wir seltene Erden für die Permanentmagnete. Dadurch sind die Pumpen effizienter. Wir wollen jetzt nicht ins Detail, aber dadurch werden die Pumpen effizienter. Dafür brauchen wir seltene Erden. Mhm. Und wir bemühen uns, diese seltenen Erden zurückzugewinnen aus den Altpumpen. Mhm. Und dann haben wir eine Partnerschaft mit Hereus. Die sammeln diese alten Magnete, nicht nur unsere, das wäre viel zu wenig, da kommt zu wenig bei rum. Die sammeln halt auch die Magnete von Automobilherstellern, aus Windkraftanlagen und so weiter. Und dann bereiten die das auf und wir bekommen dann das recycelte Magnetpulver, bekommen wir zurück und können dadurch wieder neue Magnete bauen, weil wir haben auch eine eigene Magnetfertigung hier in Dortmund. Das heißt, wir können das Magnetpulver dann auch wieder einsetzen, um neue Magnete zu bauen. Das hat dann den großen Vorteil, dass wir das Pulver nicht neu kaufen müssen, aus China größtenteils, kommt halt größtenteils aus China. Und das wesentliche Problem ist halt der Umweltimpact, ne, bei dem Abbau der seltenen Erden. Das weiß man ja, ist die Umweltsituation nicht sehr günstig. Darum macht es viel Sinn, auch gebrauchtes Magnetpulver zu verwenden.
Also auch da ein großer Beitrag für im Sinne der Nachhaltigkeit. Und was ja ganz wichtig ist, wenn wir über Wasser reden, ist, dass das Regenwasser aufgefangen wird oder aufgefangen werden kann. Wie funktioniert das und wofür kann man das einsetzen?
Ja, also da gibt es jetzt wieder zwei Perspektiven. Mhm. Die eine Perspektive ist die Produkte, die wir selber herstellen oder die wir selber produzieren für die Regenwassernutzung. Ja, also die wir selber vertreiben, damit Regenwasser genutzt werden kann.
Für den Privathaushalt sozusagen.
Genau, genau im Privathaushalten. Und das Zweite ist natürlich die Aktivitäten, die wir machen an unseren Vilo-Standorten, um Regenwasser zu nutzen für zum Beispiel die Toilettenspülung oder bestimmte Bewässerung von Außenanlagen, um unseren eigenen Wasserverbrauch zu senken. Also beide Aktivitäten machen wir, um einen positiven Impact auf das Thema Wasser zu haben.
Mhm. Ja, also da, das ist dann auch wieder ein Teil dessen, das zu dem Netto-Null-Ziel führen kann, auf lange Sicht gesehen zumindest.
Ja, wobei wir bei Wasser eigentlich weniger auch jetzt wiederum die Umrechnung machen auf die Emissionsbilanz, sondern das sehen wir so als eigenständiges Thema. Wie viel Wasser sparen wir, wie viele Menschen versorgen wir mit Wasser, das ist für uns, steht für uns neben dem Klimazielen.
Stimmt, das ist mehr das im Nachhaltigkeit im doch etwas noch weiter gefassten Sinne als jetzt CO2-Emissionen. Das macht natürlich Sinn, das stimmt. Welche Rolle spielt eigentlich Kompensation bei Vilo?
Ja, also wir haben, Kompensation war vor allen Dingen am Anfang, als wir gestartet sind mit unserer Klimastrategie, durchaus ein hoher Motivator, weil es war für alle sehr sprechend zu sagen, wie viel oder festzulegen, dass wir ab 2025 mit allen Produktionsstätten klimaneutral produzieren. Das darf man ja jetzt nicht mehr sagen, klimaneutral produzieren. Ne? Mhm. Aber sagen wir mal 2020, 2022 war das noch so ein Ziel, was man sich gut vorstellen kann. Und wir haben ja durchaus unsere Reduktionsziele, die wir auch jedes Jahr berichten. Also wie viel Emissionen sparen wir faktisch ein? Und die Restemissionen kompensieren wir, um klimaneutral zu sein. Das haben wir uns auch immer zertifizieren lassen, damit wir nicht des Greenwashings beschuldigt werden, schon von Anfang an. Jetzt seit 2 Jahren sagen wir nicht mehr, wir haben klimaneutrale Standorte, wir sagen, wir sind emissionsausgeglichen. Und meiner Ansicht nach ist es ein bisschen schade, dass das Thema so ein bisschen in Misskredit geraten ist. Also ich finde es ja legitim zu sagen, Unternehmen müssen reduzieren. Ja. Das tun wir ja auch. Aber wenn sie für die Reduktion nicht die Kompensation nutzen können, das ist klar, das kann man nicht, wenn man bei SBTI committed ist, aber wenn sie es dann noch nicht mal mehr kommunizieren dürfen, dann ist ja die Frage, warum setzt man das Geld nicht woanders ein? Ja. Also das ist leider momentan so eine Situation, wo wir diskutieren, wie machen wir eigentlich damit noch weiter oder wenden wir uns anderen Projekten zu.
Ja, okay. Das ist interessant. Das heißt, da geht es ja um Begriffe dann eigentlich. Wie darf man es benennen?
Ja.
Ne? Eigentlich.
Genau. Also das, ja. Und es ist ja die Argumentation, fand ich ja auch immer schlüssig. Man kann das natürlich kritisieren, diese Kompensation. Also, weil sie gehen ja immer davon aus, die Emissionen, bei uns sind es zum Beispiel irgendwie ungefähr noch, es ist nicht viel, das sind 8000 Tonnen Emissionen, die wir ungefähr kompensieren. So, jetzt sagen wir, in einem Land, nahmen wir mal im globalen Süden, investieren wir in ein Projekt, dadurch werden dort Emissionen nicht mehr erzeugt und das rechnen wir uns an. Ja, das ist ja so ein bisschen die Logik. Und irgendwie fand ich das auch immer logisch zu sagen, dort haben ja manchmal Maßnahmen einen viel größeren Effekt als an dem 28. Schleifchen, was wir jetzt hier noch an Emissionsreduktionsprogramme machen. Ja. Andererseits ist es natürlich immer extrem schwer, den Effekt wirklich zu rechnen. Das verstehe ich auch. Also wird das wirklich eingespart dort? Verstehen Sie? Also hat man wirklich diese Emissionsminderung? Aber generell, das jetzt gerade so komplett in Frage zu stellen, ist ein bisschen schade, meiner Ansicht nach.
Absolut. Und ich glaube, es wäre auch fatal, weil beides ist wichtig, wie Sie gesagt haben. Also da, wo man gerade erstmal schon viel mehr die Konsequenzen und Folgen des Klimawandels spürt und erlebt, nämlich im globalen Süden, da muss geholfen werden. Und ne, es reicht jetzt nicht, dass wir sagen, wir haben ein klimaneutrales Deutschland. Da kommen wir dann ja auch nicht mehr langfristig mit weiter.
Ja.
Sie waren aber ja auch, habe ich gelesen, an der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen dabei. Vilo hat da teilgenommen. Wir setzen hier sehr auf die SDGs auch hier, auch bei der Stiftung. Inwiefern unterstützt Vilo auch diese Sustainable Development Goals?
Ja, sehr intensiv. Also von Anfang an, wir haben ja die ganze Strategie auch nach den SDGs ausgerichtet und auch ja die für uns wichtigsten identifiziert. Und da ist Wasser an erster Stelle, gefolgt von Klima, also das die 13, Klima- und Energieeffizienz, weil das einfach so unser Hauptwirkbereich ist. Also wir versorgen Menschen mit Wasser und unsere Produkte benötigen Strom. Und entsprechend, wenn wir auf solchen Netzwerkveranstaltungen sind, schauen wir im Grunde genommen immer sehr intensiv, dass wir Veranstaltungen finden, wo genau diese Ziele im Vordergrund stehen und wir mit seriösen, auch gerne nicht kommerziellen Netzwerkpartnern in Zusammenarbeit sind und diskutieren, was können wir tun, um da noch mehr Impact zu erzeugen.
Ja, ja. Wie wichtig sind auch über genau solche Netzwerkpartner, solche Unterstützung auch jetzt auch im Zusammenhang mit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, auch da gibt es Unterstützerschaft. Inwiefern hilft Ihnen das auch?
Es hilft uns sehr. Also das Thema Netzwerkarbeit und Partnerschaften ist bei Vilo sehr hoch aufgehängt, wird auch sehr gewertschätzt und sehr gefördert. Zum einen, weil wir natürlich sehen, wir können unsere Ziele nur erreichen, wenn wir mit Partnern und in Netzwerken zusammenarbeiten. Also nur zusammen kann man diese Ziele erreichen, gerade wenn es um Wasser geht. Also unsere Pumpen sind wichtig, aber es braucht auch noch viele andere Partner, um dann den Effekt tatsächlich zu erzielen. Und generell diesen Fortschritt zu messen, eine Wirkung zu erzielen, geht halt eben einfach nur mit vielen Partnern zusammen.
Und auch, weil Sie auch eben sagten, Sie versorgen ja Menschen mit Wasser. Und zwar ja weltweit, das hatten wir anfangs schon mal gesagt. Und unter anderem auch in Projekten, wo auch die Stiftung mit dabei ist oder genau auf solche Projekte setzt sie ja in Kenia. Ist es ganz, ganz schwierig, an sauberes Wasser zu kommen. Haben wir auch hier immer mal wieder darüber berichtet. Hier hat Vilo sogenannte Mini-Cubes eingesetzt oder gespendet. Wie funktioniert das?
Ja, also wir haben natürlich unterschiedliche Produkte. Bei diesen Mini-Cubes ist es so, dass dort eine Wasserfiltration enthalten ist. Also in den Mini-Cubes ist ein Wasserfiltrationssystem enthalten, die es möglich ist, das Wasser in einem relativ kleinen, dezentralen System aufzubereiten und dann anschließend auch zu nutzen. Also ich brauche keine riesen Wasserinfrastruktur-Lösung, sondern ich kann den Mini-Cube benutzen und habe frisches Wasser. Das ist die Idee dahinter.
Das heißt, da geht es ja vor allen Dingen darum, Menschen zu erreichen, die nicht angeschlossen sind
Ja.
an eben diese Wasserinfrastruktur, wie wir sie hier einfach kennen, ne? Das ist da gar nicht selbstverständlich.
Genau, und das ist halt nicht möglich, nicht überall möglich zu installieren. Ist natürlich immer das Ziel, weil es, naja, wie soll ich sagen, mehr Menschen erreicht. Nur mit einem Minikube können Sie natürlich nur eine sehr kleine Anzahl von Menschen letztendlich erreichen, aber manchmal geht es nicht anders.
Auch in Brasilien, das ist auch eine ähnliche Problematik, habe ich gelesen. Also auch da müssen Menschen teilweise sehr weit gehen, um an Wasser zu kommen und wenn dann an sauberes Wasser zu kommen. Wie kann Velo da helfen?
Ja, auch da ist immer die Frage, was ist die beste Lösung für den jeweiligen Fall? Üblicherweise engagieren wir uns natürlich gerne in Wasserinfrastrukturprojekten. Das ist dann aber wieder das können wir nicht allein. Da braucht es Partner, also Wasserwerke, Bauingenieure, die Leitungen legen und so weiter. Also das ist ja ein ganzes System, was dann geschaffen werden muss. Aber eben manchmal sind auch dezentrale Lösungen richtig und wichtig. Und dann haben wir natürlich sowas wie den Minikube oder den Paul, den Wasserrucksack und so weiter, die dann auch helfen können, solche Probleme zu lösen.
Das ist wahnsinnig spannend, weil Sie ja gerade das benannt haben. Diese Kluft ist auch, die weltweiten Kluften werden noch immer deutlicher. Velo hat zum Beispiel 5 Megatrends der Zukunft benannt. Darunter ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, aber auch der Megatrend Urbanisierung. Also auch ein Zukunftsszenario, auch im globalen Süden, dass während die einen in Brasilien sehr, sehr weite Wege haben und auch gar keine Infrastruktur haben, gibt es dann die Megametropolen, wo Millionen Menschen auf engstem Raum leben. Also welche Herausforderungen hat es auch im Zusammenhang mit Wasser in der Zukunft?
Ja, also wie Sie das sagen, wenn so viele Menschen auf einen Raum leben, dann ist natürlich extrem wichtig, dass sie eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten können, dass sie vorausschauen können, wie entwickeln sich die Bedarfe. Ja, also auch wenn sie mal starke Regenfälle haben, also gerade in diesen Regionen haben wir ja häufig diesen extremen Wechsel zwischen Dürrezeiten und Regenzeiten, wo dann auf einmal zu viel Wasser da ist, was dann schnell wegbewegt werden muss. Also sie brauchen gute Steuerungen der Systeme. Sie brauchen eine vernünftige Abwasserentsorgung, auch extrem wichtig. Ja, weil auch das Abwasser muss ja zuverlässig wegbewegt werden, weil es sonst wieder das Trinkwasser gefährdet und verschmutzt. Also dieses Thema der Zuverlässigkeit und der Robustheit ist in diesen Megacities der Zukunft extrem wichtig. Und Sie sprachen eben das Thema KI an. Da kommt natürlich auch unser großer Fokus auf künstliche Intelligenz auch zum Fokus, weil wir einfach davon ausgehen, dass dieses Thema der Steuerung und der Automatisierung von solchen Bedarfen, ja, und die Bedarfsabschätzung und die Wassersteuerung, dass das in Zukunft auch immer wichtiger wird und dass uns da KI sehr helfen kann.
Ganz wichtiges Thema, KI. Wo wird KI noch eingesetzt, wenn es darum geht, die Emissionen noch weiter zu senken, besser Wasser zu sparen, vielleicht auch effizienter Wasser einzusetzen? Wo wird es überall eingesetzt?
Ja, also das befindet sich natürlich in vielen Stellen noch so noch so in der Startphase. Ja, also man kann sich sehr, sehr viele Möglichkeiten vorstellen. Also genau das, was Sie gesagt haben. Auf der einen Seite kann die KI natürlich abschätzen und errechnen, wie haben sich Bedarfe entwickeln, wie müssen wir Wasser steuern. Die kann Leckagen entdecken, die kann aufzeigen, drohen irgendwo Verstopfungen, müssen wir irgendwo mehr Wasser durchspülen, weil es droht, dass das da irgendwie nicht weitergeht. Also es gibt ganz viele Einsatzmöglichkeiten, wo dann auf der einen Seite weniger Fehler passieren in der Steuerung, weil die KI natürlich durchaus zuverlässiger arbeitet als menschliche Systeme in der Hinsicht. Ja, und es geschieht auch effizienter, weil mehr Daten ausgewertet werden können und schneller eingegriffen werden kann.
Jetzt wird gerade ganz viel über die Frage diskutiert, welche Rolle spielt KI in der Zukunft? Mich interessiert jetzt bei Ihnen speziell, welche Rolle spielt Wasser in der Zukunft?
Ich würde sagen, die Hauptrolle. Tatsächlich die Hauptrolle. Also Wilo kommt ja mehr aus dem Thema Heizung, Klima. Da sind so unsere Wurzeln. Und ich würde mal sagen, in den vergangenen 10 Jahren, es zeichnete sich schon vorher ab, wird dieses Thema der Wasserversorgung auch in Europa immer größer. Und von daher, gut, Wasser auch in Heizung, Klima, Kälte spielt Wasser die entscheidende Rolle, aber jetzt dieses Originäre, wie versorgen wir Menschen mit Wasser, wie bekommen wir sauberes Trinkwasser, wie bekommen wir auch aus dem Wasser die ganzen Reststoffe rausgefiltert, all diese Dinge spielen die Hauptrolle in der Zukunft.
Und all diese Dinge, damit beschäftigt sich Wilo auch. Also das war ja auch am Anfang eben mein kleiner Trugschluss, dass eben auch, dass wir sauberes Wasser vor allen Dingen haben.
Ja, das
Auch
ist
da haben sie
genau.
Systeme.
Genau, also das ist das, das eine ist, Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen, natürlich auch Abwasser zu entsorgen, Abwasser wieder zu filtrieren, auch dieser Wasserkreislauf wird ja auch sehr intensiv diskutiert, wie können wir Wasser auch im Kreislauf halten, so wieder säubern, dass wir Wasser wiederverwenden können, für die Bewässerung einsetzen. Also ja, hängt alles zusammen.
Und welche Rolle kann die Industrie einnehmen, auch um diese als Treiberin vielleicht auch in diesem Prozess eine gute Infrastruktur zu schaffen?
Ja, also meiner Ansicht nach spielt die Industrie die entscheidende Rolle. Im Grunde jetzt, wenn wir mal von den politischen Akteuren jetzt mal absehen, das Ganze entsprechend auch zu fördern. Aber um die Technologien zu entwickeln und die Innovationen weiterzutreiben, da steht ja vorrangig die Industrie, ich sag mal, in der Verantwortung, das auch zu tun und die entsprechenden Lösungen anzubieten. Und das ist manchmal etwas, was mich so ein wenig erschüttert oder auch ein wenig verärgert, dass Industrieunternehmen ja gerade in der Nachhaltigkeitsdiskussion ständig immer dabei sind, so diese Risiko- und Negativbetrachtungen aufzubereiten. Ja, was tun wir denn jetzt, um Emissionen zu senken? Und was tun wir denn jetzt, um Ressourcen zu sparen und so? Und man wird weniger danach gefragt, ja, was tun wir denn jetzt, um mehr Menschen mit Wasser zu versorgen? Aber das ist doch unser Auftrag. Unser Hauptauftrag ist es doch, als Industrieunternehmen dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität der Menschen besser wird. Und ja, absolut richtig. Das müssen wir natürlich so tun, dass wir nicht hinten alles wieder einreißen, indem wir die Umwelt schlechter machen. Gar keine Frage, aber unser Hauptauftrag ist es, für Innovation zu sorgen.
Das ist interessant, weil Sie haben Frau Brasser auch auf der Homepage von Wilo, das habe ich gesehen, da betonen Sie, dass Sie Verantwortung übernehmen für einen positiven Impact auf unsere Umwelt und die Gesellschaft. Also in welchem Zusammenhang stehen Umwelt und Gesellschaft auch Ihrer Meinung nach?
Ja, jetzt gerade wenn Sie das Thema, worüber wir jetzt gesprochen haben, die letzten halbe Stunde, das Thema Wasser, wenn Sie das nehmen, dann ist ja der Zusammenhang zwischen Umwelt und Gesellschaft direkt klar. Ja, also eine funktionierende Wasserinfrastruktur hat einen direkten Einfluss auf Lebensqualität auch von Menschen. Gerade wenn Sie auch vom globalen Süden, da merkt man das noch mehr. Ja, wenn Menschen nicht mehr krank werden, wenn Menschen nicht weite Wege zurücklegen müssen, um Wasser zu bekommen, hat das einen großen Impact auch auf ihr Leben. Aber selbiges gilt auch hier in Europa natürlich.
Wie Sie sagten, Wasser spielt die Hauptrolle, auch als Ressource in der Zukunft. Was bewegt Sie persönlich denn weiter an Nachhaltigkeitsstrategien zu arbeiten?
Ja, also ich fand und finde immer, oder ist besonders spannend, in einem Industrieunternehmen an diesem Thema zu arbeiten. Denn auf der einen Seite, das haben wir gerade gesagt, haben wir natürlich die Innovation und die Lösungen, um bestimmte nachhaltige Probleme zu lösen. Auf der anderen Seite, es ist ganz klar, hat ein Industrieunternehmen auch einen hohen Anspruch und eine hohe Motivation, Profit zu erzeugen. Und wenn wir jetzt nachhaltige Entwicklung vorantreiben, ich als Nachhaltigkeitsmanagerin, dann ist es immer die Herausforderung zu schauen, wie können wir jetzt auf die Themen und Wirkfelder fokussieren, die Vorteile für beide bringen. Also die sowohl Vorteile für die Menschen, für die Entwicklung der Lebensqualität bringen, aber auch für das Unternehmen. Schönes Beispiel ist der Product Carbon Footprint. Nur wenn wir es schaffen, mit unseren Innovationen weniger Energie zu verbrauchen, dann ist es gut für Sie als Kunde, weil Sie müssen weniger bezahlen. Es ist gut für die Umwelt, weil es entstehen weniger Emissionen. Und es ist gut für Wilo, weil wir bekommen das Produkt gut verkauft, weil es einfach ein gutes Produkt ist. Und das ist so so die Herausforderung, auf diese Lösungen zu fokussieren und diese Lösungen zu finden, die einen positiven Impact auf verschiedene Wirkbereiche haben. Das finde ich das Spannende an dem Thema.
Absolut. Und ich finde spannend oder wichtig, dass man diese Lösungen auch verbreitet und darüber spricht und sagt, dass es geht und dass es funktioniert und dass es eben Lösungen gibt, um davon wegzukommen, dass man immer nur sich beschwert, wie schlimm alles ist, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, aber es gibt halt auch Wege in eine bessere Zukunft.
Ja, da stimme ich absolut dazu.
Frau Brasse, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gern, sehr gern.
Claudia Brasse ist Vizepräsidentin des globalen Nachhaltigkeitsmanagement bei Vilo. Und Vilo ist ein Traditionsunternehmen mit Wurzeln im Ruhrgebiet, mittlerweile aber global auf allen Kontinenten der Welt vertreten. Ein Schwerpunkt bei Vilo sind Wasserpumpen. Also Wasser ist eine ganz wichtige Ressource, mit der wir respektvoll und nicht verschwenderisch umgehen sollten. Das sagt auch Claudia Brasse. Was Vilo alles unternimmt, um Mensch und Umwelt zu schützen, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und das war wieder eine Folge Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Ich freue mich, wenn Sie uns ein Like geben und Sie können uns natürlich auch gerne abonnieren. Dann verpassen Sie keine Ausgabe. Sie finden unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Anja Backhaus. Auf Wiederhören.